Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Neue Entwicklungen im Datenklau-Skandal. Eine Festnahme und dann auch wieder Freilassung. Wir fassen für euch heute im Update-Podcast zusammen, was mittlerweile alles zum Täter bekannt ist und was in der Politik jetzt alles ganz, ganz hektisch gefordert wird an neuen Gesetzen. Wir sprechen aber auch über Geräusche, warum es wichtig ist, sich mit guten Geräuschen zu umgeben, die einen halbwegs glücklich machen. Jeder hat da ja ganz individuell seine Wohlfühl-Alltagsgeräusche und
das Ohr ist quasi unser Auge, was in alle Richtungen gucken kann. Das heißt, ursprünglich ist das Ohr dafür da, wachsam zu sein.
Das Ohr ist unser Auge. Müsst ihr mal drüber nachdenken. Außerdem noch Thema bei uns Amazon. Ab heute wertvollstes börsennotiertes Unternehmen der Welt und dennoch sehr böse, sagt der Buchautor des Buches Schnauze Alexa, ich kaufe nicht bei Amazon. So heißt das Buch. Mit dem haben wir telefoniert.
Ich glaube, wenn wir wüssten, in irgendeiner x-beliebigen Fußgängerzone gäbe es ein Kaufhaus in unserer physischen Welt, von dem wir wüssten, dass es all das macht, keine Steuern zahlt, Mitarbeiter schlecht behandelt und unseren Kunden ausspioniert, wir würden einen großen Bogen drumherum machen und würden ins nächste Kaufhaus gehen.
Der Podcast des Updates vom 8. Januar 2018. Dankeschön fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Es gab heute einige neue Entwicklungen im Fall des Hackerangriffs oder Datenklaus, wie auch immer man das nennen möchte. Hunderte Politiker, prominente Journalisten betroffen. Die Ermittler gehen inzwischen davon aus, dass sie wissen, wer der Täter ist. Susanne de los Santos aus unseren Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Was ist über den Menschen bekannt?
Ja, das Bundeskriminalamt sagt, dass schon am Sonntagabend ein 20-Jähriger in Hessen festgenommen wurde. Er geht noch zur Schule und wohnt zu Hause bei seinen Eltern und er soll eben hinter dem Hackerangriff stecken. Die Ermittler waren ihm auf die Spur gekommen, nachdem sie Zeugen verhört und Hinweise im Netz ausgewertet hatten. Ja, der 20-Jährige ist auch geständig, wurde aber inzwischen erstmal wieder freigelassen.
Okay, warum das? Müsste er nicht eigentlich in Untersuchungshaft bleiben?
Der Haftbefehl, der war ja schon gestern Abend wieder aufgehoben worden. Begründung, es bestehe weder Flucht noch Verdunklungsgefahr, sagen die Ermittler, weil er eben alles zugegeben hat und weil er bereit ist, bei der Aufklärung zu helfen. Außerdem gibt es eine Untersuchungshaft eher selten bei Heranwachsenden. Allerdings war er den Ermittlern auch schon länger bekannt. Die sagen nämlich, er hat schon mal Daten von Fremden ausgespäht, ist deswegen aber nicht vorbestraft. Und Experten schätzen, dass er für den Hackerangriff jetzt wohl auch keine allzu hohe Strafe bekommen wird.
Die Ermittler haben ihn ja jetzt länger vernommen. Gibt es konkrete Erkenntnisse, warum er die Daten von Promis, Politikern, Journalisten gehackt und veröffentlicht hat?
Na, da haben sich die Ermittler ein bisschen zurückgehalten. Nur so viel. Der Festgenommene soll gesagt haben, er hätte sich über öffentliche Äußerungen der gehackten Personen geärgert. Was genau das für Aussagen waren, ist nicht klar. Das Ganze politisch motiviert war, weil zum Beispiel keine AfD-Politiker ausgespäht wurden. Dazu wurde auch nichts gesagt. Und es sollen jetzt eben erstmal die weiteren Ermittlungen abgewartet werden. Der Verdächtige sagt in jedem Fall, dass er alleine hinter dem Online-Angriff steckt. Laut den Ermittlern bereut er das Ganze inzwischen auch.
Und ist halbwegs klar, wie er das Ganze gemacht hat?
Der 20-Jährige kennt sich offenbar sehr gut im Netz und mit Computern aus. Und deshalb hat er es wohl auch geschafft, mehrere Sicherheitslücken bei einigen Providern auszunutzen. Vor allem im letzten Jahr soll er so Daten von rund 1000 Personen ausgespäht haben. Aber wie genau der Hacker vorgegangen ist, das wird jetzt noch untersucht, sagt der Chef des Bundeskriminalamts Holger Münch.
Wir wissen aber schon, dass offensichtlich keine Schadsoftware dafür eingesetzt wurde, sondern eben Hacking-Methoden, um Passwörter zu überwinden. Und wir werden in den nächsten Tagen jetzt noch weiter mit den Ermittlungen fortfahren, um genau dieses Vorgehen zu klären.
Ja, außerdem soll der Hacker übrigens was gemacht haben, was jeder von uns geschafft hätte, einfach Daten aus öffentlichen Quellen sammeln. Das Ganze soll der 20-Jährige dann eben nach und nach im Dezember auf Twitter veröffentlicht haben, also die ganzen Telefonnummern, Adressen, Kreditkartendaten, aber auch Chatverläufe und Fotos.
Also er wurde Sonntag schon festgenommen. Jetzt gab es dieser Tage den Vorwurf, dass die Sicherheitsbehörden zu langsam reagiert haben. Was sagen die dazu?
Na, die sehen das anders. Da heißt es, es sei alles richtig abgelaufen. Es wird aber natürlich schon über Konsequenzen geredet. Politiker haben angekündigt, strengere Gesetze zu prüfen und möglicherweise Softwarehersteller stärker in die Pflicht zu nehmen. Wie genau das aussehen soll, ist aber noch unklar. Geplant ist auch, das Cyberabwehrzentrum, das sich um solche Fälle kümmert, auszubauen. Es soll zum Cyberabwehrzentrum Plus werden. Ziel ist, dass die Behörden in Zukunft besser zusammenarbeiten, um solche Angriffe zu verhindern. Details sind da aber auch nicht bekannt. Der Chef der IT-Sicherheitsbehörde BSI, Jörg Schonbum, hat heute auch noch von einem Frühwarnsystem gesprochen, das für solche Fälle geprüft wird.
Wir haben ja bestimmte Suchkriterien, wo wir halt gucken natürlich im Netz, ob irgendwo eine besondere Betroffenheit ist, beispielsweise der Bundesverwaltung, wofür wir die Zuständigkeit haben, um dort Schwachstellen und andere Themen zu identifizieren. Wir prüfen gerade gemeinsam, wie kann man das weiter ausbauen, um so eben auch eher und schneller zu erkennen, wann dort wo wie was erfolgreich ist, sein kann.
Ja, viel mehr wollte er dazu jetzt aber auch erstmal nicht sagen, weil es noch nicht ausgereift ist.
Nach dem Datenklau von teilweise privaten Daten von Politikern, Prominenten, Journalisten haben die Ermittler einen Verdächtigen gefasst. Er wurde nach einem Geständnis vorerst wieder freigelassen. Die Ermittlungen in diesem Fall laufen noch und auch die Diskussion darüber, wie solche Dinge in Zukunft verhindert werden können.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich unterstelle jetzt mal, dass wir und ihr wahrscheinlich relativ hohe Digitalkompetenzen habt, oder? Dennoch lassen wir digital vieles mit uns machen, was wir in der analogen Welt niemals mitmachen würden. Einfach, weil es sehr gemütlich ist digital. Beispiel Amazon oder Amazon. Heute ist der Konzern erstmals das wertvollste börsennotierte Unternehmen der Welt. Vor Microsoft, vor Alphabet und vor Apple. 1995 hat Jeff Bezos seinen Onlinehandel gestartet. Inzwischen kommt kaum einer an dem Konzern vorbei. An irgendwas hängt man dann doch irgendwie mit drin, auch wenn es nur ein Server ist oder so. Johannes Brökers sieht das Ganze kritisch. Er hat das Buch Schnauze Alexa, ich kaufe nicht bei Amazon geschrieben. Johannes, wie konnte Amazon so wertvoll und so mächtig werden?
Naja, Jeff Bezos, der Amazon-Gründer, hat sein Unternehmen in 25 Jahren von einer kleinen Garagenfirma eben zum jetzt gerade heute aktuell verkündet wertvollsten Unternehmen des Planeten entwickelt. Und das hat er eben sehr radikal und konsequent im Sinne des Neoliberalismus getan. Amazon ist ja für uns Kunden eigentlich immer nur so ein Online-Kaufhaus. Aber das ist natürlich mittlerweile viel mehr. Amazon hat neben dem Online-Kaufhaus den größten Marketplace im Netz, wo mittlerweile über 2 Millionen Händler ihre Waren anbieten. Amazon verdient das meiste Geld mit seinen Web-Services, also mit den Rechenzentren, wo wir als kleine Kunden Cloud-Services nutzen können, aber vor allen Dingen auch große Unternehmen ihre IT auslagern können. Und so setzt sich das zusammen und ist mittlerweile auch ein Medienunternehmen, was Filme und Serien produziert, ist ein Verleger, der Bücher herausbringt. Also Jeff Bezos hat es sehr geschickt und konsequent Schritt für Schritt entwickelt und versucht, in immer mehr Branchen einzudringen. Jetzt als nächstes vermute ich mal, jetzt kommt ja die Prime Credit Card auf den Markt, wird er das Bankgeschäft angreifen mit 300 Millionen Kunden. Warum soll er dann seine Geldgeschäfte noch über eine andere Bank abwickeln. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, aber so erklärt sich, warum Amazon heute an der Börse das wertvollste Unternehmen ist.
Reden wir mal über den Marketplace, den du gerade angesprochen hast. Es kommt ja auch tatsächlich vor, dass Amazon hingeht, wenn ein Produkt besonders gut läuft bei einem Anbieter und sagt, oh Mensch, dann stellen wir sowas auch her, also dass sie es dann selber produzieren und selbst verkaufen.
Genau, das ist der Trick. Also eigentlich sehe ich diesen Marktplatz, den Amazon als Erfüllung aller Träume für jeden Händler anpreist, als ein für Amazon kostenloses Produktentwicklungsinstrument an, weil die Händler zahlen ja die Gebühr. Und wenn Amazon erkennt, dass irgendein Händler ein tolles Produkt hat, was gut läuft, dann kann es passieren, dass Amazon den Händler vom Marktplatz ausschließt oder beginnt, das Produkt selbst zu produzieren oder, das ist die dritte Variante, den Händler gleich aufkauft und in sein Imperium integriert. Ich habe gerade einen Leserbrief erhalten von einem Händler, der mir sein ganzes Drama erzählt. Genau diese Geschichte, wie er rausgekickt wurde, wie er gegen diesen Moloch versucht zu kämpfen, chancenlos einfach aus dem Markt gekickt wurde. Das ist Realität für viele kleine Händler. Und das ist ja eigentlich das Problem. Dieser Marketplace oder Marktplatz ist mittlerweile so groß im Internet, dass wenn wir beide jetzt morgen auf die Idee kämen, einen kleinen Online-Shop zu machen, eigentlich gar nicht drum herum kommen, auch über diesen Marketplace von Amazon unsere Waren anzubieten, weil wir außerhalb dieses Marktplatzes fast nicht mehr wahrgenommen werden.
Hm. Ja. Aber was ist denn mit uns Kunden? Also wenn wir weggehen von den Händlern, wieso ist es für uns Kunden gefährlich, dass Amazon so groß geworden ist?
Naja, ich bin ja, als ich angefangen habe, mir Gedanken zu machen, sozusagen von meinem eigenen schrägen und unreflektierten Konsumverhalten ausgegangen. Ich habe mir überlegt, sag mal, du bist doch sonst immer so kritisch. Du weißt, dass Amazon zu den großen Steuervermeidern gehört. Du weißt, dass Amazon seine Arbeiter und Mitarbeiter schlecht behandelt und schlecht bezahlt. Du weißt, dass Amazon seine Kunden massiv ausspäht, also viele, viele Daten von uns sammelt. Und trotzdem kaufst du da ein. Wie funktioniert das? Und dann habe ich mal so ein bisschen angefangen zu recherchieren und habe so für mich gedacht, naja klar, wir sind letztlich als Kunden ein bisschen überfordert. Wenn wir vor unserem Screen sitzen und sehen die tollen Sonderangebote, vergessen wir den ganzen Rest dahinter. Ich glaube, wenn wir wüssten, in irgendeiner x-beliebigen Fußgängerzone gäbe es ein Kaufhaus in unserer physischen Welt, von dem wir wüssten, dass es all das macht, keine Steuern zahlt, Mitarbeiter schlecht behandelt, unseren Kunden ausspioniert, wir würden einen großen Bogen drumherum machen und würden ins nächste Kaufhaus gehen. Aber diese bequeme Art des Einkaufens, wir sitzen zu Hause und kriegen das geliefert, schaltet unser kritisches Bewusstsein aus. Und darauf wollte ich eben mal hinweisen. Wir müssen anfangen, mal zu überlegen und wir müssen vor allen Dingen vor dem Hintergrund, und das ist ja das große Stichwort, Digitalisierung, mal öfter darüber diskutieren, unter welchen Bedingungen uns diese Digitalisierung, welche Services ermöglicht. Und ich habe das Gefühl, dass wir im Moment, wenn es so weitergeht, in so einer Art totalitären Überwachungskonsum landen. Weil jeder Schritt und jeder Klick im Internet wird ausgewertet und so kriegt Amazon Schritt für Schritt alles über uns heraus, über unsere Lebens- und Konsumgewohnheiten. Und darauf möchte ich mal hinweisen, dass wir als Konsumenten unsere Haltung irgendwie dazu verändern müssen.
Johannes Brückers, Autor des Buches Schnauze Alexa, ich kaufe nicht bei Amazon. Heute am Tag, an dem Amazon zum ersten Mal wertvollstes börsennotiertes Unternehmen der Welt ist.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es gibt viel, viel mehr Tierarten auf der Welt, als wir kennen. Hört man ja immer wieder in so Tierdokus oder so, dass nur ein ganz kleiner Teil der Tiefsee zum Beispiel erforscht ist und natürlich auch im Dschungel ist nur ein kleiner Teil der Arten bekannt. Tiefsee, Regenwald, so weit müssen wir gar nicht reisen oder so tief ins Meer hinein. Auch vor unserer Haustür gibt es genug unentdecktes Getier, sagen Zoologen aus München. Verena von Keitz aus unserem Update-Team. Du hast dich da mit diesem Thema heute beschäftigt. Um was für Tiere geht's da?
Also nicht unbedingt um spektakuläre neue Arten, wie man vielleicht im ersten Moment denkt. Also um ganz abgefahrene, ungewöhnlich aussehende Schmetterlinge oder sowas. Sondern es geht vor allem um Tiere, die wir übersehen, weil sie so klein und unscheinbar sind. Mhm. Der Insektenforscher Jérôme Morinière von der Zoologischen Staatssammlung in München beschreibt sie so.
Na, das sind also hauptsächlich natürlich die ganz, ganz kleinen Arten, also die ganzen kleinen schwarzen Punkte, die man auch kennt, wenn man Fahrrad fährt und die einem in den Mund fliegen. Also alles, was halt sehr, sehr klein ist, ist auch sehr, sehr schlecht erforscht. Hauptsächlich sind das natürlich die Dipteren, also die Fliegen und die Hymenopteren, also Hautflügler, die kleinen Wespen. Das sind eigentlich die Gruppen, wo die größten Lücken sind derzeit noch.
Und er hat mir erzählt, dass diese Gruppen von Tieren so schlecht erforscht sind. Das liegt offenbar auch daran, dass sich viele Insektenforscher auf Käfer, auf Schmetterlinge und Libellen konzentrieren. Also diese ganz schönen Insekten, sag ich mal. Die machen ein Drittel der bekannten 30.000 Insektenarten in Deutschland aus. Aber mit diesem einen Drittel befassen sich 90% der Insektenforscher, sagt Morinière. Mit Fliegen und ähnlichem Kleinviech geben sich viel weniger Insektenforscher ab, auch weil die Bestimmung da sehr schwierig ist.
Okay, warum ist die so schwierig?
Also sozusagen herauszufinden, was es für eine Art ist anhand von anatomischen oder vom Aussehen, ist halt schwierig, weil das Erscheinungsbild von diesen kleinen Viechern so schwer zu unterscheiden ist. Also du musst sehr viel Erfahrung haben mit einer Tiergruppe, um sicher sagen zu können, das ist jetzt die und die Art oder die und die Art, weil zum Beispiel das Hinterbein so und so aussieht oder die Mundwerkzeuge oder die Geschlechtsorgane sich ein ganz klein bisschen unterscheiden. Dafür braucht es eben diese Fachleute, die aber bei den kleineren, unscheinbareren Tierarten wie Fliegen und so weiter oft fehlen.
Aber wie sind denn die Forscher aus München jetzt drauf gekommen, dass es deutlich mehr Arten gibt, als bisher bekannt sind in Deutschland?
Weil sie seit Jahren dabei sind, eine Datenbank aller 50.000 bisher in Deutschland bekannten Tierarten zu erstellen, mit Hilfe von bestimmten DNA-Abschnitten, also Molekularbiologie spielt hier eine Rolle. Mhm. Jérôme Morinière ist Projektkoordinator von diesem Projekt. Das Ganze läuft über das sogenannte DNA-Barcoding. Mit dem lassen sich Arten sehr viel einfacher auseinanderklamüsern, als wenn du sie ganz genau unter die Lupe nehmen musst.
Beim DNA-Barcoding verwendet man im Prinzip einen speziellen Abschnitt der DNA und es hat sich quasi gezeigt, dass der so unterschiedlich ist bei knapp 95-98% aller Tierarten, dass man dadurch wirklich sicher auch Tiere auseinander differenzieren kann. Also dass man eindeutig über die DNA sagen kann, um welche Arten es sich handelt.
Und die Forscher haben eben seit Jahren diese Barcodes von allen möglichen Tierarten in Deutschland gesammelt, die bekannt und beschrieben sind. Aber sie untersuchen auch zum Beispiel das genetische Material, was in großen Fallen gefangen worden ist. Und so sind sie eben darauf gekommen, dass es neben diesen bekannten DNA-Barcodes auch viele unbekannte Barcodes gibt. Und die weisen eben auf unbekannte Arten hin.
So, das heißt, in Deutschland leben viel mehr Tierarten als bisher gedacht. Aber wie passt das denn jetzt zusammen zum Beispiel mit dem Insektensterben, über das wir so oft gesprochen haben hier im Programm? Ist das vielleicht gar nicht so schlimm?
Doch, denn es bedeutet, dass viele Arten verschwinden, deren Funktion fürs Ökosystem wir noch gar nicht kennen, sagt Jérôme Morinier.
Also das Insektensterben, das ist ja Fakt, das ist ja bewiesen worden, dass die Biomasse tatsächlich weniger geworden ist. Aber das gibt halt leider noch kein genaues Bild über die tatsächliche Biodiversität. Also welche Arten genau da jetzt wirklich verschwinden. Und die meisten Arten haben ja tatsächlich auch eine Funktion im Ökosystem. Bei einigen von den Winzlingen wissen wir ja schon, dass es zum Beispiel bei den Parasitoidenwespen, also dass dann, wenn bestimmte Parasitoide wegfallen, dass dann bestimmte Schädlinge sich massenhaft vermehren können, zum Beispiel.
Also das musst du dir so vorstellen, diese Parasitoiden-Wespen, das sind zum Beispiel Schlupfwespen, die legen ihre Eier ab in Raupen, zum Beispiel von Faltern oder Schmetterlingen, die sich von Blättern von Pflanzen ernähren, also Schädlinge sind, und großen Schaden anrichten können, zum Beispiel bei Nutzpflanzen. Und aus den Eiern in den Raupen schlüpfen dann irgendwann kleine Wespenlarven, die fressen die Raupen von innen auf und töten sie dadurch.
Das ist nicht sehr nett von ihnen.
Nein, das ist nicht sehr nett, aber es ist effektiv und es ist vielleicht auch einfach Biologie. Man muss es einfach so sehen, dadurch wird die Menge der Raupen in dem Ökosystem in Schach gehalten durch diese Parasitoiden. Und mit Hilfe vom DNA-Barcoding, wenn man jetzt mal einen Blick auf das Gesamte wirft, ist es jetzt einfach besser möglich herauszufinden, wie die Artenzusammensetzung in einem Ökosystem tatsächlich ist. Zwar unabhängig von den Vorlieben der Insektenforscher, zum Beispiel für Käfer oder Schmetterlinge.
In Deutschland gibt es mehr Tierarten als bisher bekannt. Das zeigen DNA-Untersuchungen von Zoologen aus München.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Syrien beschäftigt uns heute im Deutschlandfunk Nova Update, denn heute sollten sich eigentlich US-Sicherheitsberater Bolton mit dem türkischen Präsidenten Erdogan treffen. Die Türkei ist ja NATO-Partner und es sollte darum gehen, wie der US-Truppenabzug aus Syrien ablaufen würde. Mit Trump als Präsident will sich die USA ja, wie er sagt, nicht mehr als Weltpolizist aufspielen, also der komplette Rückzug amerikanischer Truppen aus Syrien. Und den galt es eben zu besprechen, aber aus dieser Besprechung ist nichts geworden. Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik beobachtet die Entwicklung im Nahen Osten. Herr Steinberg, das Treffen zwischen den USA und der Türkei hat Erdogan heute platzen lassen. Mit welcher Begründung?
Die offizielle Begründung waren Äußerungen des nationalen Sicherheitsberaters Bolton in Israel. Da hatte er gestern Sicherheitsgarantien für die mit den USA verbündeten kurdischen Truppen in Syrien gefordert. Hinzu kamen noch einige Äußerungen aus der US-Administration, besonders zur Frage einer möglichen türkischen Intervention. Das scheint die türkische Regierung so sehr verärgert zu haben, dass jetzt dieses Treffen mit Herrn Bolton doch deutlich heruntergestuft wurde.
Okay, die kurdische Miliz YPG ist ja natürlich auch ein großes Problem, denn die USA haben die Miliz mit Waffen unterstützt. Die Türkei will gegen die YPG vorgehen. Müssen die USA jetzt dann vielleicht doch länger in Syrien bleiben, als Trump lieb ist?
Naja, zumindest wenn die USA ihre ehemaligen Verbündeten, man muss wohl schon sagen, ehemaligen Verbündeten unter den Kurden schützen wollen, dann ist es doch ganz deutlich, dass sie vor Ort präsent bleiben müssen. Die Türkei hat das seit Monaten angekündigt, dass sie in dem Moment, in dem die Amerikaner abziehen, in Syrisch-Kurdistan interveniert. Und Herr Erdogan hat das in einem langen Meinungsartikel in der New York Times heute noch einmal bekräftigt. Die Amerikaner müssen also damit rechnen, dass ihre Verbündeten zerschlagen werden, sobald der letzte amerikanische Soldat Syrien verlassen hat.
Aber Erdogan hat in diesem Gastbeitrag in der New York Times ja sich auch damit gerühmt, dass nur die Türkei sowohl mit den USA als auch mit Russland zusammenarbeiten könne. Hat er sich da nicht ein wenig widerlegt jetzt mit der Absage des Treffens?
Ja, Herr Erdogan ist schon in einer ganz guten Position, weil er tatsächlich in den letzten Jahren schon an unterschiedlichen Formaten beteiligt ist, an denen tatsächlich nur die Türkei beteiligt ist. Also in Astana gemeinsam mit den Russen und den Iranern, in Genf zusammen mit der internationalen Gemeinschaft. Die Türkei hat eine Sonderrolle in Syrien. Sie hat großen Einfluss auf den Konflikt. Letzten Endes muss man aber doch sagen, gesichert sind diese Beziehungen nur zu den USA, auch wenn das im Moment und vielleicht auch in den letzten 2-3 Jahren nicht immer so erscheint.
Ein Vorschlag von Erdogan ist ja eine sogenannte Stabilisierungstruppe, deren Kämpfer die ganze syrische Gesellschaft repräsentieren will. Also quasi auch die Kurden. Wie soll das gehen?
Ja, das ist ein Vorschlag, der einem Beobachter schon Angst machen kann. Die Türkei ist ja Anfang 2018 mit eigenen Truppen und mit syrischen Hilfstruppen von der sogenannten Freien Syrischen Armee in Afrin einmarschiert. Afrin ist die eigentliche Hochburg der syrischen Kurden. Und sie hat dort dafür gesorgt, dass die kurdischen Truppen sich zurückziehen mussten und eine regelrechte Schreckensherrschaft begonnen. Und zwar vor allem mithilfe ihrer syrischen Verbündeten. Wenn die Türkei jetzt sagt, dass das ein Modell für Ostsyrien ist, dann heißt das letzten Endes, dass die sogenannte Freie Syrische Armee vielleicht mit einigen kurdischen Helfershelfern dort die Kontrolle übernehmen soll. Und die Kurden wissen, was das bedeutet, eine türkische Herrschaft gemeinsam mit oft islamistisch motivierten Arabern aus Syrien. Das wird eine Schreckensherrschaft werden.
Gehen wir nochmal weg von der Türkei. Trump hat ja gesagt, der IS sei ja besiegt. Jetzt gibt es neue Angriffe des IS im Osten Syriens mit zahlreichen Toten. Wird der IS wieder erstarken, wenn die USA wirklich ernst machen und abhauen?
Ja, der IS wird sicherlich nicht noch einmal so stark werden wie in den Jahren 2014 bis 2016, als er ja große Territorien in Syrien und im Irak kontrolliert hat. Aber schon die gegenwärtige Lage, die sorgt natürlich dafür, dass der IS wieder Aufwind bekommt. Der militärische Druck auf ihn lässt jetzt schon nach. Und es gibt durchaus die Möglichkeit, dass der IS von dieser Krise in den amerikanisch-türkischen Beziehungen so sehr profitiert, dass er vielleicht sich sogar auf Jahre hinaus noch halten kann. Die Situation ist also enorm gefährlich, und zwar nicht nur für die Syrer, sondern auch für die Türken und die Europäer. Es ist ja vor allem so, dass die amerikanisch-kurdische Allianz dafür gesorgt hat, dass der IS nicht mehr diese großen Anschläge im Ausland verüben kann. Das zu gefährden, ist aus meiner Sicht fahrlässig. Und vor allem aus türkischer Sicht, die ja auch unter diesen Anschlägen 2015, 2016 massiv gelitten hat. Die Gefahren der gegenwärtigen Situation kann man kaum überschätzen.
Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik über das geplatzte Treffen von US-Sicherheitsberater John Bolton und Recep Tayyip Erdogan hier bei uns in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Habt ihr sicher mitbekommen, Profifußballer waren ja nie schwul, ne? Bis er kam. Am 8. Januar 2014 hat sich Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger geoutet und plötzlich war einigen Fußballfans klar, hey, das sind ja nicht nur Fußballstars da auf dem Platz, das sind in erster Linie einfach Männer und einige dieser Männer stehen eben nicht auf Frauen, sondern auf andere Männer. Hits the Hammer, wie er während seiner Zeit in England genannt wurde, Thomas Hitzlsperger, der hatte seine Fußballerkarriere damals beendet. Heute ist er Kommentator beim BR und ARD-Experte bei den Weltmeisterschaften. Heute, 5 Jahre nach dem Outing, hat er mit der ARD über sein Coming-out gesprochen. Marina Schweizer aus unserer Sportredaktion. Also Hitzlsperger zieht eine positive Bilanz, kann man sagen. Wie begründet er die?
Ja, er zieht für sich die Bilanz, dass sein Leben danach sehr gut weitergegangen ist. Also für ihn seien dadurch Türen aufgegangen. Deshalb würde er es auch wieder tun. Und auch wenn es danach jetzt keine Welle an Coming-outs im Fußball gab, sagt er:
Alles, was das Thema Diskriminierung, Vorbehalte und auch Thema Toleranz angeht, haben wir viele Fortschritte gemacht. Es gibt, glaube ich, eine ganz andere Gesprächsebene, auf der wir jetzt sind, wenn wir über das Thema Diskriminierung sprechen. Und vor allen Dingen auch im Hinblick auf sexuelle Vielfalt ist es kein so ein Tabu mehr, wie es vielleicht vor 5 Jahren war.
Er macht das zum Beispiel daran fest, dass jeder Fußball-Landesverband jetzt einen Beauftragten hat für Vielfalt.
Was meint er? Was braucht es, um durch ein öffentliches Coming-out als Profifußballer gut durchzukommen?
Ein breites Kreuz. Aber er sagt eben auch, das braucht man als Fußballprofi ohnehin. Das Problem sind nicht die Fans oder die Gegner aus seiner Sicht, sondern die Berater, die immer wieder davon abraten. Mhm. Der Präsident von Eintracht Frankfurt, Peter Fischer, kämpft seit Jahren für Toleranz in der Hinsicht und er hat der ARD-Radio-Recherche Sport jetzt gesagt, er glaubt nicht, dass die Zeit reif ist für das Coming-out eines aktiven Fußballprofis.
Ich würde heute sagen, und dafür muss man sich einfach schämen, und dafür schäme ich mich für die Gesellschaft, dass, wenn jemand zu mir käme, ein junger Sportler mit 4 oder 25, so mitten in seiner Karriere, und ob ich ihm das raten würde, wenn ich dann ganz tief in mich hineingucke, würde im Prinzip auch Nein sagen müssen.
Und er sagt aber auch, darüber sei er traurig. Hitzlsperger sagt selbst, auch ihn haben Leute beschützen wollen, aber er wolle da eher ermutigen.
Das heißt, ein Coming-out wäre heute wahrscheinlich auch nicht viel einfacher, weil mir sind nach Hitzlsperger keine weiteren Outings bekannt, ne? Oder gab es welche in den 5 Jahren?
Nee, und es ist auch ganz schwer zu sagen, vielleicht wären die Konsequenzen tatsächlich nicht negativ, aber man kann es eben nicht absehen und es ist halt auch eine ganz persönliche Abwägung. Ich finde schon, dass die Tatsache, dass sich auch nach Hitzlsperger kein aktiver Spieler dann geoutet hat, ein Indiz ist, dass homosexuelle Spieler es eben nicht als richtige Zeit und richtiges Umfeld ansehen. Das mag auch mit der öffentlichen Aufmerksamkeit des Männerfußballs zusammenhängen. Es ist ja schon für jeden klar, dass das ja dann gleich sofort Riesenschlagzeilen macht. Und Hitzlsperger selbst spricht auch von dem abschreckenden Argument zum Beispiel, dass Sponsoren dann wegfallen. Also das wird dann offenbar immer wieder gesagt. Er sieht da aber kein Problem.
Wie schätzt du das als Sportreporterin ein? Wie groß war die öffentliche Wirkung, die das Outing von Hitzlsperger hatte? Also hat das was bewegt?
Also es hat vielleicht noch nicht bewirkt, dass sich jetzt dann ein aktiver Spieler ermutigt fühlt, diesen Schritt zu gehen. Bei Verbänden und Vereinen, denke ich, hat es schon was bewirkt. Also zumindest offene Homophobie, das ist spätestens seit Hitzlsperger klar, das ist ein größeres Tabu als davor. Hm. In den sozialen Netzwerken setzen sich einige für Toleranz und auch eine gewisse Normalität ein. Ich erinnere mich zum Beispiel an den Tweet des FC Bayern München, als die beiden Vereinskolleginnen Lucy Fonkova und Claudia van den Heiligenberg geheiratet haben letzten Herbst. Da hat der Verein ein Hochzeitsfoto gepostet und auch Glückwünsche dazu. Das ist jetzt zwar ein Beispiel aus dem Frauenfußball, wo das Ganze schon viel mehr Normalität ist, aber es zeigt eben auch eine Haltung und einen Umgang.
Marina Schweizer aus der Deutschlandfunk Nova Sportredaktion über Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger, der 5 Jahre nach seinem Outing sagt, das war eine gute Entscheidung.
Deutschlandfunk Nova Update.
Was ist das hier für ein Geräusch? Dieses Surren. Es ist kein Aufzug. Auflösung. Es ist der Sound einer Harley Davidson. Einer Elektro-Harley. Zum Vergleich. Das ist der Sound, den wir kennen. Schwere Maschinen, die durchs Land knattern. Laut. Geräusche verändern sich so langsam, beeinflussen natürlich auch unsere Wahrnehmung, unser Wohlbefinden. Es mag sein, dass wir in ein paar Jahren alle sagen, wow, was für ein unfassbar fetter Sound, wenn so eine Harley vorbeifährt. Unsere Reporterin Rebecca Endler hat sich heute mit Psychoakustik beschäftigt und der Frage nachgegangen, welche Geräusche wir mögen und welche eher nicht.
Am Anfang war es laut. Ab dem 7. Schwangerschaftsmonat kann ein Baby hören. Und zwar das. Oder so ähnlich. Geräusche aus dem Mutterleib. Dann werden wir geboren und unsere Eltern beruhigen uns mit dem Geräusch eines Föhns. Oder indem sie uns auf die Waschmaschine gelegt haben. Und wenn alles nichts half, dann sind verzweifelte Mütter und Väter stundenlang mit ihren Babys im Auto durch die Gegend gefahren. Heute gibt's dafür Apps und YouTube-Videos. Die Föhn-App, die Waschmaschinen-App, weißes Rauschen im weitesten Sinne.
Also was ist das angenehmste Geräusch der Welt für euch?
Regen. Auf dem Dach.
Ich würde sagen, dass das Knacken und Knistern eines Kaminfeuers, weil es strahlt so Gemütlichkeit aus.
Autofahren, glaube ich, weil es das Geräusch von Urlaub ist, wenn man in Urlaub fährt.
Also Autofahren von innen.
Genau, von innen, ja, ja.
Für Meeresrauschen oder Blätterrauschen, irgend sowas, ja. Mein Name ist Hans Hansen. Ich bin Physiker und Psychoakustiker und ich arbeite im Schallabor Hamburg.
Hans Hansen optimiert beruflich den Sound der Welt, beziehungsweise der Produkte, die uns umgeben. So, dass sich die Dinge auch so anhören, wie wir uns das wünschen.
Also wenn man jetzt zum Beispiel sich einen Rasenmäher kauft, möchte man ja nicht, dass er sich anhört wie ein, keine Ahnung, eine Wasserpumpe oder so.
Da gibt es auf YouTube so eine ganz coole Playlist, die geht über mehrere Stunden lang. Das ist einfach so eine große Lok, die über so Schienen fährt.
Genau, ja, da passiert eigentlich auch nichts, genau. Ich glaube, was Menschen beruhigt, ist, wenn Geräusche keine Information tragen.
Dann kann es sogar passieren, dass man vergisst, dass man überhaupt etwas hört. Jahrelang habe ich neben der Schallschutzmauer der Autobahn gewohnt. Aber immer nur, wenn wir Besuch hatten und der gesagt hat, boah, krass, ist mir das wieder aufgefallen.
weil die Aufmerksamkeit dann wirklich weggeht, wenn man sich sicher fühlt.
Bei den Mengen an akustischen Reizen, die ständig in unserer Ohrmuschel eintreffen, ist es beruhigend und entspannt, wenn wir etwas hören, auf das wir uns nicht konzentrieren müssen. Hans Hansen sagt, neurologisch funktioniert die Informationsverarbeitung aus dem Ohr auf zwei Ebenen. Die eine ist kognitiv, also alles, was wir bewusst im Gehirn registrieren. Die andere Bahn verarbeitet akustische Reize viel unmittelbarer, basaler und löst beispielsweise Fluchtreflexe aus.
Das Ohr ist quasi unser Auge, was in alle Richtungen gucken kann. Das heißt, ursprünglich ist das Ohr dafür da, wachsam zu sein.
Lauter Knall, wir drehen uns instinktiv weg, ohne auch nur einen Gedanken dazu gedacht zu haben. Was sich aber für den Einzelnen von uns gut anhört, ist so individuell, wie die Menschen unterschiedlich sind.
Öffnen einer Bierflasche.
In der Sporthalle, wenn beim Handball so die Halbzeitsirene kommt.
Weihnachtsmusik.
Babygeräusch. Ein Vogelgezwitscher, tatsächlich sehr schön.
Naja, bei der Angenehmheit von Geräuschen kommt es eigentlich immer auf den Kontext an. Wenn jeder weiß, wenn man ausschlafen will und spätestens bei Sonnenaufgang die Vögel anfangen zu piepen, dann kann man auch von Naturgeräuschen oder von natürlichen Geräuschen äußerst genervt sein.
Kenne ich. Es gibt kaum ein nervigeres Naturgeräusch als Amseln oder Stare, die den Tag begrüßen. Aber so ganz ohne Geräusche können wir auch nicht, oder?
Dass man immer was auf die Ohren braucht in dem Sinne.
Genau.
Ja, das kommt ja natürlich nicht vor. Das ist ja wirklich ein sehr menschengemachtes Szenario, diese Räume.
Was Hans Hansen da meint ist, egal wie ruhig und besinnlich die Natur ist, sie ist nie still. Und deswegen haben sich Menschen Räume ausgedacht und gebaut, die nahezu geräuschtot sind. Dort testen Psychoakustiker wie Herr Hansen die Sounds ihrer Produkte. In Minnesota ist der stillste Ort der Erde. Ein Raum, in dem 99,9% aller Geräusche absorbiert werden. Und das trickst das Gehirn aus.
Ich selber habe das in einem psychoakustischen Experiment erlebt. Durch den kompletten Mangel an Schall, also außer an den Schall, den man selber produziert, kommt es dann so quasi zu einer Art Halluzination.
Halten wir also fest, alles macht Geräusche. Und das ist auch gut so. Was wir im Einzelnen als entspannend empfinden, variiert. Wichtig scheint aber zu sein, dass es möglichst wenige Informationen enthält.
Gibt es irgendein Geräusch, wo Sie sagen würden, das hilft Ihnen runterzukommen? Oder das hören Sie zum Einschlafen?
Ich höre öfter Radio zum Einschlafen, Wortbeiträge, quasi egal was, dann schlafe ich besser ein.
Also wenn ich heute einen ganz langweiligen Beitrag mache, dann können Sie dazu besser einschlafen?
Ja.
In diesem Sinne, gute Nacht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.